So ist es. Und deswegen solltest du vielleicht nicht gerade hier die Eier ihres Schutzheiligen anrufen, du Lump. Julian fuhr erschrocken zusammen und wandte den Kopf. Keine 5 Schritte von ihm entfernt, lehnte sein einstiger Dienstherr und Lehrmeister an der Wand. Richard Neville, der Earl of Warwick. My Lord! Mit leuchtenden Augen trat Julian auf ihn zu und verbeugte sich artig. Warwick verpasste ihm eine Kopfnuss und lachte in sich hinein. Verneig dich nicht vor mir, Julian! Du bist jetzt ein Lord. Ich schätze, ich muss mich erst an den Gedanken gewöhnen, my Lord. Er erntete noch eine Kopfnuss. Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe, Bengel? Nenn mich Richard. Schließlich sind wir Cousins. Das waren sie in der Tat, wenn auch zweiten Grades. Julians Großvater, der berühmte Kardinal von England, und Warwicks Großmutter, Lady Joan Biffert, waren Geschwister gewesen. Eins ist jedenfalls gewiss, fuhr Warwick fort. Arthur Scroope hat der Welt ein einziges Mal einen Dienst erwiesen, als er deinen grässlichen Vetter Robert erschlug. Ich habe bloß Mühe zu glauben, dass er es aus dem Grund getan hat. Sie lachten leise. Nun ja, Warwick hob kurz die breiten Schultern. Es ist nicht recht, von mir zu spotten. Ich bin sicher, du bist erschüttert über den Tod deines Vaters. Es tut mir leid, Julian. Wenn ich heute noch einmal mit Richard of York vor St. Albans stünde, würde ich wieder das Gleiche tun. Aber das habe ich nicht gewollt. Nein, ich weiß. Sie schwiegen einen Moment und die Stille machte Julian verlegen. Wie eigentümlich es sich anfühlte, hier so plötzlich dem Mann gegenüberzustehen, in dessen Haushalt er fast 3 Jahre lang gelebt hatte, dem er in knabenhafter Heldenverehrung auf Schritt und Tritt gefolgt war, wann immer er durfte. Der Earl of Warwick war ein gut aussehender, athletischer Mann mit dunklem Haar und fesselnden blaugrauen Augen. Er war erst 27 Jahre alt, aber schon einer der mächtigsten Adligen des Reiches. Obwohl dem Haus Lancaster verwandtschaftlich nah verbunden, hatten er und sein Vater, der Earl of Salisbury, sich im jahrelang schwelenden Konflikt zwischen des Königs Vertrauten und dem Duke of York auf Yorks Seite geschlagen. Dabei war es kein Geheimnis, dass der ehrgeizige York damit liebäugelte, sich der Krone zu bemächtigen. Mit Warwicks und Salisburys Unterstützung hatte er die engsten Verwandten und Ratgeber des Königs nach und nach entmachtet und vernichtet, bis der König Mutterseelen allein dastand. Julians Vater hatte sie deswegen Verräter genannt. Julian hingegen hatte auf Warwick Castle gelernt, dass auch ein König nicht über jeden Zweifel erhaben war. Dass man darüber nachdenken durfte, ob ein Souverän, der halb Frankreich verlor, sich von seinen Höflingen gängeln ließ und dessen Reich in Rebellion und Not zu versinken drohte, der hohen Würde seines Amtes noch gerecht wurde. Schließlich gab Julian sich einen Ruck und brach das Schweigen. »Ich habe mich 2 Jahre lang vor dem Moment gefürchtet, da wir uns wiedersehen. Du musst mich für einen treulosen Lump halten, dass ich nicht zurückgekommen bin. Aber mein Vater hatte es verboten.« Warwick nickte. »Es hat mich immer verwundert, dass ein so kluger Mann wie dein Vater so viele Jahre lang die Augen verschließen konnte, um nicht zu erkennen, was aus Henry geworden ist.« »Ja«, stimmte Julian zu, »das habe ich auch nie verstanden.« Warwick wies auf die Tafelrunde. »Mein Großvater war einer der Auserwählten.« »Meiner auch. Aber weder mein Vater noch mein Onkel. Seltsam.« »Es ist keineswegs seltsam. Es liegt daran, dass König Henry, Adlige aus Frankreich, Burgund und weiß der Henker, woher sonst noch in den Hosenbandorden aufnimmt und seine eigenen Lords übergeht. Er hält all dies hier für einen antiquierten Zeitvertreib.« Warwicks Bitterkeit war unüberhörbar. »Henry ist kein Ritter, Julian. Darum haben wir den Krieg verloren. Sein Desinteresse war schuld. Und Somersets Unfähigkeit.« »Mag sein. Ich weiß nie, was ich in dieser Frage denken soll«, gestand Julian. »Mein Vater pflegte zu sagen, selbst wenn der ruhmreiche König Harry von den Toten auferstanden wäre, hätte er diesen Krieg am Ende nicht mehr gewinnen können.« »Nun, das konnte er gefahrlos behaupten, nicht wahr? Es war höchst unwahrscheinlich, dass das passieren würde. Und nun? Dein Vater ist tot und kann dir nichts mehr verbieten. Was wirst du tun, Julian?« »Ich schließe mich euch an«, wollte er sagen. Er fühlte ein starkes Verlangen, das zu tun, was dieser Mann von ihm erwartete, um seine Freundschaft und Anerkennung zu gewinnen. Aber es fiel ihm unglaublich schwer, es herauszubringen. Er wusste nicht, ob der Geist seines Vaters von ihm Besitz ergriffen hatte oder allein die Erinnerung an ihn solche Macht ausübte. Jedenfalls befreite er sich wütend von diesem Bann, richtete sich auf und sagte: »Mein Lord, ich... Welch eine abscheuliche Überraschung!« unterbrach ihn eine Stimme von der Tür. »The Earl of Warwick, mein treuer Feind!« Julian fuhr herum und Warwick verneigte sich galant. »Majestät, im Gegensatz zu euch bin ich immer entzückt, wenn wir uns begegnen.« »Das glaube ich aufs Wort.« Es war, als ließe er den Hohn einfach von sich abperlen. »Darf ich vorstellen? Mein Cousin, der Earl of Warringham, Julian. Marguerite d'Anjou, die Königin von England. Jedenfalls noch.« Marguerite war rund 10 Jahre jünger als ihr trübsinniger Gemahl, eine schöne junge Frau mit makellos heller Haut und dunkelbraunem Haar unter einer eleganten Hörnerhaube. Sie wirkte höfisch und würdevoll, aber ihr Hass auf Warwick verlieh ihr etwas Furchteinflößendes. »Ich weiß, der Tag wird kommen, da ich euren Kopf am Ende einer Lanze über einer Burgmauer thronen sehe, Warwick. Ich bete, dass Gott mich nicht mehr gar zu lange auf diesen Tag warten lässt.« Er verneigte sich nochmals. »Welch frommer Wunsch! Ich fürchte nur, es wird noch ein Weilchen dauern, ehe er sich erfüllt, da euer Gemahl unfähig scheint, uns zu besiegen.« »Nun, dann werde ich es möglicherweise selbst tun.« Lachend wandte Warwick sich zur Tür. »Den Tag sehne nun wiederum ich herbei«, versicherte er. Im Hinausgehen zwinkerte er Julian zu. »Wir setzen unsere Unterhaltung ein andermal fort.« »Natürlich, my Richard«, stammelte Julian. Endlich besann er sich seiner Manieren und sank vor der Königin auf ein Knie nieder. »Julian of Warringham, Majestät, euer ergebener Diener.« »Der Name eines Freundes, das ist gewiss.« Sie lächelte, und es war verblüffend, wie vollkommen dieses Lächeln ihr Gesicht veränderte. Es brachte Lebhaftigkeit in ihre Züge und Wärme in ihre blauen Augen. »Und ihr sprecht Französisch, welch eine Freude«, fügte sie hinzu und erlaubte ihm mit einer Geste, sich zu erheben. »Nun ja, meine Schwester hat eines Tages begonnen, nur noch Französisch mit mir zu reden. Da blieb mir nichts anderes übrig.« »Das klingt, als sei eure Schwester eine Dame, die weiß, was sie will und wie sie es bekommt.« »Ihr habt recht. Meine Schwester sorgt in erfinderischer Weise immer dafür, dass sie und ihre Wünsche nicht zu kurz kommen.« »Und ihr vergöttert sie«, bemerkte Marguerite. »Nur manchmal und nur ein bisschen.« Die Königin streckte ihm die Rechte entgegen. »Ich glaube, wir werden uns gut verstehen, Warringham.« Behutsam nahm er die Hand und küsste sie.